Bremen 2 Gesprächszeit.
Jeden Tag werden Kinder geboren, etwa 2000 allein hier in Deutschland. Die Mütter müssen sie zum Glück nicht alleine gebären, sondern es gibt Hebammen, die sie dabei begleiten. Sie unterstützen Mütter und Väter auch schon während der Schwangerschaft, versorgen die Schwangeren medizinisch, geben fachkundigen Rat und emotionale Hilfe. Und sie sind nach der Geburt für die Babys und deren Familien da. Hebammen haben also einen abwechslungsreichen Beruf, aber zugleich auch einen, der sehr verantwortungsvoll ist und der ganz schön herausfordern kann. Eine, die das sehr genau kennt, ist Joanna Simm aus Hagen im Bremischen. Sie hat 34 Jahre als Hebamme gearbeitet, die meiste Zeit davon im Klinikum Bremen-Nord. Seit knapp 3 Jahren ist sie im Ruhestand und heute ist sie mein Gast hier in der Gesprächszeit von Bremen 2. Guten Tag, Frau Simm.
Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Burlage.
Am Beruf Hebamme fasziniert mich immer schon allein, dass der Jahrtausende alt ist. Und ich stelle mir immer vor, das ist ein Beruf, zu dem man sich so richtig mit Leib und Seele berufen fühlen muss. Wie ist das bei Ihnen? Ist das so ein Leib- und Seeleberuf immer für Sie gewesen?
Ich war ja in meinem ersten Berufsleben eine Bankkauffrau. Und bin erst mit 27 in diese Ausbildung gegangen.
Da reden wir gleich auch noch drüber.
Mhm. Genau, also von daher ist es eigentlich erst im zweiten Teil meines Lebens zu einem Berufungsberuf geworden.
Aber es ist einer gewesen oder vielleicht sogar immer noch einer.
Der ist immer noch. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Beruf ergriffen habe und dass ich da so lange drin tätig sein konnte.
Über Ihre Zeit als Hebamme, wie alles für Sie begann, Ihr politisches Engagement für die Geburtshilfe und was es heißt, einem winzigen Menschen beim Start ins Leben zu helfen. Darüber werden wir heute in der Gesprächszeit reden. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Kerstin Burlage. Joanna Simm, Sie haben 34 Jahre als Hebamme gearbeitet. Eine lange Zeit, aber Sie haben auch mal was ganz anderes gemacht. Das haben Sie eben schon angedeutet. Bevor Sie sich für den Beruf Hebamme entschieden haben, waren Sie Bankkauffrau. Das hat ja auf den ersten Blick nicht so viel gemeinsam. Wie kam das denn zu diesem Umschwung?
Ich lebte in Bremen zu der Zeit und Ende der 70er Jahre gab es die sogenannte Aussteigerzeit. Ganz viele Menschen orientierten sich neu in der damaligen Zeit, studierten. Und für mich kam, nachdem ich 10 Jahre in diesem Bankberuf gearbeitet hatte, etwas anderes und Neues dringend in Frage, weil ich mich dort nicht mehr so wohl fühlte und diesem Beruf gar nicht mehr gerne nachgegangen bin. Die Schwester einer Freundin hatte eine Hebammenliste und...
Was ist eine Hebammenliste? Wieso hatte die eine?
Die hatte eine Liste der Hebammenlehranstalten in Deutschland. Die interessierte sich für diesen Beruf. Aber vielleicht ist es auch total wichtig, dabei zu erwähnen, dass ich bis zu meinem 10. Lebensjahr mit meiner Großmutter zusammen in einem Haus verbracht habe. Und die war eine richtige Landhebamme.
Das beeinflusst, oder?
Ich bin ziemlich sicher, ja.
Was haben Sie denn davon mitgekriegt?
Ich habe sie begleitet bei ihren Wochenbettbesuchen. Natürlich nicht zu den Geburten. Aber immer dann, wenn es die Gelegenheit gab, bin ich zum Teil ganz, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, habe ich im Fahrradkorb vorne gesessen. Im nächsten Schritt war es dann ein dickes Rosshaarkissen, was hinten auf dem Gepäckträger lag, auf dem ich dann gesessen habe mit so kleinen Fußrasten. Und später war es das eigene Fahrrad.
Also bis zu Ihrem 10. Lebensjahr haben Sie das immer wieder erlebt.
Hat da
irgendwas Sie besonders beeindruckt? Oder erschreckt, was auch immer? Ist irgendwas hängen geblieben aus dieser Zeit mit Ihrer Oma, wenn Sie mitgefahren sind?
Ja, wenn ich mitgefahren bin. Ich glaube, ich war ein Kind, das gerne hingeschaut hat. Und ich habe ganz viel von ihr, glaube ich, mitgenommen, was das Aufmerksamsein Menschen gegenüber anbetrifft. Innerhalb von Sekunden oder manchmal Jahrhundertstel Sekunden zu erkennen, wie geht es jemandem, wie reagiert jemand. Das war der eine Teil. Und der andere war, glaube ich, auch so etwas wie, es klingt heute so großartig, das hat sie damals sicherlich nicht so beschrieben, Gesprächsführung. Mhm. Auf Menschen zuzugehen, sich ihnen zu widmen, nachzufragen. Und für mich war das Faszinierende, dieses kleine Kind an der Brust bei der Mutter.
Beim Stillen haben Sie öfter mal zugeguckt.
Ja. Ganz viel. Ganz viel. Und ich habe sie auch begleitet bei Besuchen. Es gab ja früher die Gemeindeschwestern. Und sie war dann auch die Vertreterin. Wenn die Gemeindeschwester mal nicht da war, hat sie auch deren Aufgaben übernommen im Ort. Und das war noch zusätzlich beeindruckend, weil ich dann natürlich auch kranke Menschen gesehen habe. Und auch diese Gespräche fand ich hoch beeindruckend für mich, denen zu lauschen und zu sehen, wie sie in allen Lebenssituationen mit den Menschen spricht.
Das hat also anscheinend weiter gewirkt in Ihnen und irgendwann war die Entscheidung da, jetzt arbeite ich nicht mehr in der Bank, jetzt werde ich Hebamme. Wie ging es denn dann weiter? Also die Ausbildung, was folgte dann?
Die Ausbildung habe ich dann ja von 1981 bis 83 in der Niedersächsischen Landesfrauenklinik in Hannover absolviert. In dieser Phase gab es Bestrebungen, den Paragraphen 4, die Hinzuziehungspflicht für die Hebammen abzuschaffen im Hebammengesetz. Und das war für uns alle als Schülerinnen etwas Dramatisches, was wir so gar nicht wollten, was wir auch nicht zulassen wollten. Und wir hatten das ganz große Glück, eine wunderbare Lehrhebamme an unserer Schule zu haben, die uns gestattet hat, auf der Straße zu stehen, das Wochenende zu nutzen, uns freigegeben, obwohl wir hätten eigentlich eine Schicht arbeiten müssen, um auf der Straße zu stehen und zu demonstrieren und dafür Sorge zu tragen, dass das nicht passiert. Und nachdem diese zwei Ausbildungsjahre vorüber waren und ich dann wieder zurückkehrte nach Bremen, wo ich vorher auch schon gelebt hatte, gab es dann einfach in den nächsten Jahren weiteres, worum man sich politisch kümmern musste und was ich als Aufforderung auch empfunden habe, mich darum zu kümmern und da Dinge zu tun, die aus unserer Sicht dringlich geboten waren.
Ja, da werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ihr politisches Engagement. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wie bald war dann eigentlich die Entscheidung da, dass Sie jetzt im Krankenhaus arbeiten werden?
Ja.
Und ja, wie ging das weiter?
Wie ging das weiter? Ich bin in einer Klinik groß geworden, in der Geburtshilfe doch sehr, sehr, sehr medizinisch geprägt war. Auch zum Teil von Seiten eines unserer Oberärzte mit angstmachenden Situationen. Ich brauchte eigentlich erstmal so das Ankommen in einem klinischen Alltag und vor allen Dingen Erfahrung, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, in die Hausgeburtshilfe zu gehen. Mir war es wichtig, erstmal Erfahrung im Kreißsaal zu sammeln. Die habe ich dann hier in Bremen in den ersten Jahren im Links der Weser gesammelt. Und dann war einfach eine Zeit, nochmal den Ort zu wechseln und in eine Klinik zu gehen, die für die Geburtshilfe etwas war, was mit Hilfe von beiden Professionen, wenn man so will, von Seiten der Ärzteschaft, aber insbesondere auch von Seiten der Psychologin, die bei uns damals arbeitete, angesagt war und die dafür gesorgt hat, dass Bremen-Nord dann in den nächsten Jahren bekannt war für eine den Frauen zugewandte Geburtshilfe.
Gab es bei Ihrer Arbeit, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die 34 Jahre, gab es da für Sie so eine persönliche Prämisse oder vielleicht sogar ein Credo, was so ihr für Sie den Kern der Arbeit ausgemacht hat als Hebamme?
Ja, der Frau zu folgen, zu versuchen herauszufinden, was ihr wichtig ist, wie es ihr gerade geht. Selbstverständlich immer mit dem Nebenblick auf das ja noch ungeborene Kind. Aber der Frau zu folgen in dem, was sie möchte, wie es ihr gerade geht, ihr immer wieder Bestärkung zu vermitteln und sie ein Stück weit auch durch diese schweren Stunden zu tragen, das war mir persönlich ganz wichtig.
Was Mütterliches auch. Ist das auch so? Hat das auch sowas als Mutter für die Mütter?
Da zu sein?
Ja,
ja. Ja. Es gibt so einen schönen Begriff, den eine unserer Psychologinnen, an die erinnere ich mich auch ganz gerne, geprägt hat, die Bemutterung der Mütter. Und ich habe ja neben der Tatsache, dass ich im Kreißsaal gearbeitet habe, war ich dann auch viele Jahre auf der Wochenstation tätig. Und ja, ich glaube, dass die Rolle der Hebamme auch etwas Mütterliches gleichzeitig natürlich auch hat. Ganz bestimmt. Wir sind den Frauen so nah. Kein Mensch kommt ihnen in ihrem intimsten Bereich, außer wirklich engstehenden Personen, die zum Familienkreis gehören. Keiner außer uns kommt den Frauen so nah in solch herausfordernden Lebenssituationen. Ein Lebensübergang, etwas, was man mit Sorge betrachtet, das mit Schmerzen verbunden ist, mit etwas, was auf einen zukommt, das man, wenn man es das erste Mal erlebt, ja überhaupt gar nicht einschätzen kann. Und da finde ich, das ist schon was Herausforderndes von unserer Seite her. Und da war es mir einfach immer wichtig, zu versuchen herauszufinden, wie geht es Ihnen und was brauchen Sie?
Eine Herausforderung, Sie haben auch noch die politische Herausforderung angenommen und darüber werden wir uns gleich unterhalten. Johanna Simm ist heute mein Gast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Sie hat über 30 Jahre als Hebamme gearbeitet und war leitende Hebamme im Klinikum Nord in Bremen. Und nicht nur das, Frau Simm, Sie haben sich auch ganz oft politisch für Ihren Berufsstand engagiert. Sie haben es eben schon gesagt, wie Sie politisiert wurden, als Schülerin noch. Sie waren zum Beispiel dann später auch Betriebsrätin, Sie waren Frauenbeauftragte und nicht zuletzt Landesvorsitzende des Bremer Hebammenverbandes. Erzählen Sie nochmal, diese Politisierung, Sie hatten da eben auch schon diesen Begriff benutzt, Hinzuziehungspflicht, das müssen wir, glaube ich, nochmal klären, was das überhaupt ist.
Die Hinzuziehungspflicht im Paragraphen 4 des Hebammengesetzes besagt, dass zu jeder Geburt in Deutschland eine Hebamme hinzuzuziehen ist. Das bedeutet, auch wenn ein Arzt aus der Situation heraus die Geburt einer Frau begleitet hat, hat er im Anschluss sofort dafür zu sorgen, dass eine Hebamme hinzugezogen wird. Also die vorbehaltenen Tätigkeiten der Geburtsbegleitung und der Schwangerschaftsbegleitung und der Wochenbettbegleitung, zumindest was das Wochenbett begleitet, der Arzt oder die Ärztin natürlich nicht in der Form, wie wir das tun. Aber das sind vorbehaltene Tätigkeiten, die in diesem Gesetz geregelt sind. Und in dieser Reihenfolge, wie Sie es vorhin gerade beschrieben haben, was das politische Interesse anbetraf, insbesondere das standespolitische Interesse, war es dann tatsächlich so, dass ich 1984 als absolut junge Hebamme und gerade frisch examiniert hier in Bremen dann bei insgesamt 34 Kolleginnen, die wir im Verband damals waren, die Leitung, wenn Sie so wollen, dieses Hebammenlandesverbandes übernommen habe. Also ich war dann Vorsitzende.
Mutig.
Das im Nachgang, sage ich Ihnen, Frau Burlage, ja, da haben Sie völlig recht. Das habe ich mir nachher dann auch so angeguckt im Laufe der nächsten Jahre. Aber damals war es einfach irgendwie so, es gab keine, die sich für das Amt interessierte. Und meine Lehrhebamme hatte mir mit auf den Weg gegeben, ich erwarte, Frau Simm, dass Sie weiterhin politisch aktiv bleiben.
Das haben Sie befolgt, scheint
mir. Und das habe ich dann befolgt. Das war tatsächlich so eine innere Herausforderung, die ich da gespürt habe und der ich dann nachgekommen bin. Ich bin total glücklich über diese Situation gewesen. Ich habe so viele interessante Frauen natürlich auf Bundesebene erlebt. Unglaublich interessante, beeindruckende Persönlichkeiten und möchte das Ganze überhaupt gar nicht missen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich, nachdem ich diese Position dann abgegeben hatte im Landesverband, war ich dann Anfang der 90er Jahre die Nachfolgerin von Ulrike Haufe bei uns an der Klinik, die damals bei uns die erste berufene Frauenbeauftragte war. Und bin ihr dann in diesem Amt gefolgt, einige Jahre später, nachdem sie uns verlassen hatte. Und als ich dann nicht mehr Frauenbeauftragte war, habe ich gedacht, jetzt muss ich dann doch auch in den Betriebsrat, weil auch dort gehört dieser Beruf hin und muss versuchen, die Interessen auch dort zu vertreten.
Das scheint irgendwie so ein Berufsstand zu sein, wo man einfach irgendwie immer kämpfen muss, um Anerkennung und Beachtung zu finden. Kann das sein? Das sieht man ja auch schon an den Gehältern, die ja nun nicht so großartig sind, wenn ich es jetzt mal vorsichtig umreiße. Woran liegt das nur, frage ich mich.
Woran liegt das? Der Berufsstand der Hebamme kämpft, seitdem es ihn gibt, habe ich den Eindruck. Zumindest seit dem Mittelalter. Als es dann langsam aber sicher anfing, dass die Ärzteschaft sich für diese Tatsache interessierte, dass die Ärzteschaft in die Geburtshilfe auch einzog, mit Einrichtung von Kliniken, die es in 1700 und jetzt, ich glaube, unsere wurde tatsächlich 1781 dann gegründet, ja in Hannover, war es einfach so, dass das etwas war, was für uns bedeutete, dass uns das, was wir bisher getan und gekonnt hatten, langsam aber sicher entzogen wurde. Die Waisenfrauen hatten natürlich ein deutlich größeres Spektrum an Wissen und an Zuständigkeiten, als es dann dem Hebammenberuf später, der dann nur noch die spontane Geburt begleitet hat, von der Aussage des Gesetzes her. Und wir dann, wenn es pathologisch wird und wurde, den Arzt hinzuziehen mussten, Daran sieht man, es war schon immer ein Kämpfen um die Pfründe. Wir haben Ende des 19. Jahrhunderts, 1885, glaube ich, wurde dann in Berlin der erste Hebammenverband gegründet. Es ging, wenn man die Literatur dazu liest, immer darum, eine gute Bezahlung zu erreichen. Wir haben 1985 erlebt, sondern schätze Frau Süssmuth sehr grundsätzlich. Aber als damalige Gesundheitsministerin hat sie uns 1985 in einem Schreiben, das sich zu der Tatsache äußerte, dass wir unsere Gebührenordnung verändern sollten und kostenneutral splitten sollten, sprach sie von den traditionell bescheidenen Hebammen. Und das würde ja bedeuten, dass wir das selbst so gewollt hätten.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das fand ich ein bisschen unverschämt.
Ich habe mich auch gefragt, es ist ja nun das Frauenthema per se, Geburt, Schwangerschaft, alles, was damit zu tun hat. Ist das für viele irgendwie auch immer noch Gedöns, sage ich jetzt mal so in Tüdelchen?
Ich weiß, an wen Sie denken.
Ja, wo wir gerade bei den Politikerinnen und Politikern sind.
Genau. Ich weiß natürlich,
Gerhard
von
Schröder,
wem Sie sprechen.
Ja, genau. Aber der hat ja eigentlich auch ausgedrückt, wie die Gesellschaft vielleicht auch so denkt, oder?
Ja.
Was meinen Sie?
Eigentlich ginge es mir fast so, dass ich gerne zurückfragen würde. Wie haben Sie es denn erlebt, Frau Burlage? Wie ist es Ihnen gegangen? Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie in Ihrer Schulzeit, dass Sie als junge Frau sich mit diesen Themen beschäftigt haben? Gab es Schulunterricht, der dazu was gesagt hat?
Nö.
Hat es in Ihrer eigenen Familie viele Gespräche dazu gegeben, bevor Sie vielleicht selber Mutter geworden sind?
Nee, also nun war ich auch Extremfall auf katholischen Schulen. Da gab es noch nicht mal Aufklärungsunterricht, soweit ich das erinnern kann. Also das war jetzt vielleicht auch noch ein bisschen besonders krass damals in den 70er, Anfang der 80er Jahren. Und dann kam nichts mehr. Meine Mutter hatte eine Fehlgeburt. Dadurch wurde ich dann ein bisschen darauf, also mussten wir ja ein ganz bisschen zumindest darüber reden. Aber das ist ja noch mal mehr tabu behaftet. Aber das war es eigentlich auch schon.
Und ich glaube, dass wir für die Zukunft uns anschauen müssen, dass diese Thematik ab jetzt in den Schulunterricht gehört. Dass diese Themen zumindest in dem Alter um 12, 13 herum aus meiner Sicht dringend dazugehören. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich bin früher auch gebeten worden, im Rahmen von Projektwochen dann als Hebamme in Schulklassen zu kommen und von meinem Beruf zu berichten. Und wenn wir das als eine regelmäßige Sache hätten und diese Thematiken, die sich rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Familie drehen würden, und wenn es tatsächlich nur im Rahmen einer Projektwoche oder einiger Projekttage wäre, dann glaube ich, könnten wir möglicherweise andere Generationen in Zukunft daran ziehen, für die das Thema auch ganz wichtig ist. Aber Sie sehen, Ernährung, der sogenannte Kochunterricht ist weggefallen. Es gibt kein Werken mehr an vielen Schulen. Das Haptische, das eigentlich zu unserem Alltag gehörende, ist so sehr verloren gegangen. Und wenn man keine Vorbilder hat und keine Idee davon hat, was es bedeutet, wenn ein Kind zur Welt gekommen ist, dass es gestillt wird, dass es manchmal schwierig ist, weil es innerhalb der Familien einfach fehlt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das auf diese Art und Weise dann zumindest in den Schulen vermitteln.
Wir werden auch gleich noch mal ein bisschen genauer dahin gucken, was das eigentlich für den Einzelnen bedeutet, mit all diesen Themen umzugehen bzw. nicht umzugehen. Geboren wurden wir alle mal. Frau Simm, man sollte darum doch eigentlich meinen, es müsste allen am Herzen liegen, dass der Beginn eines neuen Menschenlebens für Mutter und Kind sicher und geborgen verläuft. Das Thema, aber wir haben gerade schon drüber geredet, wird gesellschaftlich gar nicht mehr so beachtet. Wie sollte es denn Ihrer Meinung nach eigentlich sein? Also was ist denn für Sie eigentlich die Idealvorstellung von einem Ort für eine Geburt?
Die Idealvorstellung. Ich bin noch ein Hausgeburtskind und meine eigene Großmutter hat mich in dieses Leben hinein begleitet. Und ich habe über viele Jahrzehnte versucht, mit den anderen Kolleginnen zusammen in einer Klinik so etwas wie einen Ort zu schaffen, in dem man sicher sein kann und sich geborgen fühlt. Es ging schon damit los, dass wir, als ich dann nach Bremen-Nord kam, dass da schon dieser Impuls da war, eine andere Umgebung für die Frauen zu schaffen. Und durch die, ja, ich möchte fast sagen, zu der Zeit schon wieder fast auslaufende Frauenbewegung, war es aber in der Entstehungsgeschichte für den Kreisrat in Bremen-Nord sogar so, dass Frauengruppen oder eine Frauengruppe zumindest sich daran beteiligt hat, den Ort genau zu beschreiben und so mitzugestalten und Wünsche zu äußern. Also war es für mich in meiner Entscheidung, in dieses Klinikum zu gehen, etwas, wo ich gedacht habe, wenn es denn nicht die Hausgeburt ist, dann könnte es aber ein aus der Kraft der Frauen, aus der Ideenvorstellung der Frauen geschaffener Ort sein, an dem ich gerne arbeiten möchte und wo wir dann alle gemeinsam versucht haben, das dann auch für die nächsten Jahre so durchzuhalten. Sie haben nach dem idealen Ort gefragt. Ein kleiner Traum, könnte ich so sagen, wäre, einen Ort auf dem Gelände eines Krankenhauses zu schaffen, mit Anbindung an eine Klinik, um dem Rechnung zu tragen, was in der heutigen Zeit doch ganz wichtig ist, nämlich so ein Bedürfnis nach Sicherheit und schneller medizinischer Versorgung, wenn sie nötig ist. Und das kann immer bei jeder Geburt sein, egal ob sie zu Hause stattfindet oder in einer Klinik. Es gibt manchmal Situationen, in denen es schnell gehen muss. Und vor diesem Hintergrund und in der heutigen Zeit wäre genau dieser Wunsch meiner. Ein Geburtshaus, das entsprechend gestaltet ist auf dem Gelände eines Krankenhauses mit der schnellen Anbindung. So könnte ich mir heute Gebären vorstellen.
Es gibt ja auch Geburtshäuser. Ich habe selber meinen Sohn in einem Geburtshaus zur Welt gebracht. Ich fand das wunderschön. Mein Gefühl war auch immer, ich möchte nicht ins Krankenhaus, weil ich bin noch nicht krank. Mhm. Ich kann das so nicht so richtig zusammenbringen. Der Trend ist aber anscheinend doch eher hin zum Krankenhaus und auch zum Kaiserschnitt, wenn man so die Statistiken beguckt. Wie erklären Sie sich das?
Also, was man sagen muss ist, als ich zum Beispiel in Bremen-Nord anfing, und das hat aber nichts mit diesem Klinikum direkt zu tun, sondern mit einer generellen Größenordnung von geburtshilflichen Eingriffen, war es so, dass die Sektio-Rate, also die Kaiserschnittrate, in einer Größenordnung vorhanden war von zwischen 12% und 15%. Mhm. Das hat sich verdoppelt im Laufe dieser vielen Jahre und es hat sehr unterschiedliche Gründe. Wir haben im Verlaufe dann der kommenden Jahre einfach gemerkt, dass es ein immer stärker werdendes Bedürfnis nach Sicherheit gab. Vor dem Hintergrund von wachsenden Versicherungsfällen oder zunehmenden Versicherungsfällen. Und das hat die Mediziner eher ängstlich werden lassen. Dann scheiterte es im Laufe der darauffolgenden Jahre daran, dass es immer weniger Ärzte gab, die eine gute, fundierte Ausbildung in der Geburtshilfe erfuhren. Wenn ich keine Geburtshilfe mache, die die Grenzen auslotet, dann lerne ich natürlich auch dieses Aushalten in solchen Situationen nicht so gut und treffe möglicherweise auch von ärztlicher Seite aus früher die Entscheidung für einen Kaiserschnitt.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Mhm. Und ich könnte jetzt nicht mal hier sitzen und sagen, es würde mir nicht vielleicht genauso gehen, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Mhm. Es geht mir nur um eine Beschreibung. Dann haben wir natürlich eine Zunahme von möglicherweise größeren Risiken dadurch, dass Frauen älter werden. Das wird unterschiedlich diskutiert, aber älter werden, wenn sie sich entscheiden, Mutter zu werden. Mittlerweile sind die Frauen im Durchschnitt 30, aber sie sind eher zwischen 30 und 39, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Und das ist einfach auch etwas, was wir wissen, was dann mit möglicherweise dem einen oder anderen zunehmenden Risiko behaftet ist. Wir haben eine Medizin, die den Frauen hilft, Mutter zu werden, wenn es dann natürlich nicht mehr funktioniert hat. Und wir haben eine zunehmende Anzahl von Zwillingsgeburten dann, die möglicherweise den Kaiserschnitt nach sich zieht. Wir haben eine Entscheidung, Kinder, die mit dem Po zuerst kommen, eine sogenannte Beckenendlage. In früheren Zeiten sind die vaginal geboren worden. Auch da gab es lange Zeit eine Entwicklung, da gab es gar kein Krankenhaus mehr, das das noch irgendwie angeboten hat. Und wenn man all diese Dinge zusammennimmt, dann kann man sich vorstellen, gibt es mehrere Gründe für die Entscheidungen und die Entwicklung, was die Sektionsrate anbetrifft. Was mich sehr gefreut hat, war, wir haben dann hier in Bremen aber auch versucht, mit Hilfe eines runden Tisches dazu und dem Zusammenkommen aller Beteiligten, nämlich sowohl der Ärzteschaft, der Hebammenschaft, der Krankenkassen, zu versuchen, herauszufinden, ob es uns nicht gelingt, mit bestimmten Maßnahmen dieser immer steigenden Zahl von Kaiserschnitten entgegenzustehen.
Zumal, wenn man jetzt mal woanders hinguckt, also in unser Nachbarland Holland, da ist es ja auch, glaube ich, ein bisschen anders gelagert. Zumindest weiß ich, dass da die Zahl der Hausgeburten viel höher ist. Und die Hausgeburt ist auch laut Studien durchaus oft eine sichere Option zur Krankenhausgeburt. Da frage ich mich immer wieder, wie kann das denn in verschiedenen Ländern, die so nah beieinander liegen, auch noch so unterschiedlich gelagert sein. Ich habe immer so den Eindruck, hier herrscht, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Wahrnehmung nur, aber so ein Kontrollwunsch und so ein Sicherheitsdenken vielleicht vor, während man sehen kann, zu Hause gebären kann durchaus auch eine Sicherheit vielleicht der Frau geben und dann ist vielleicht auch mehr Vertrauen da möglicherweise. Wie sehen Sie das?
Da sind wir wieder an einem Punkt angelangt, Frau Burlage, der vorhin schon benannt worden ist. Es fehlen die Vorbilder. Und in Holland werden Mädchen groß, die von ihren Großmüttern und ihren Müttern gehört haben, dass sie zu Hause ihre Kinder bekommen haben.
Ja, das wird so tradiert.
Das ist eine Tradition, das ist das eine. Und ich habe dazu dann tatsächlich noch mal ein bisschen was gelesen, gerade gestern dann. Ja. Und da sagte eine Wissenschaftlerin zum Beispiel, dass sie vermutet, dass es auch was mit dem Calvinistischen in diesem Land zu tun hat. Da muss man durch.
Ach so.
Sowas
Augen
wie,
zu und durch.
Ja, so ein bisschen, das war eine kurze Überlegung dazu. Aber wie vorhin schon gesagt, wenn Sie keine Vorbilder haben, wenn Ihre Mutter Ihnen nicht vermittelt, ich habe euch alle zu Hause geboren, wenn Ihre Großmutter Ihnen nicht vermittelt, Kinder bekommen ist anstrengend, ist schwierig, kann wehtun, kann alles Mögliche sein, aber es geht, vertraut euch und das passiert zu Hause in den allermeisten Fällen. Dann gehen Sie doch auch als junge Frau, die schwanger ist, natürlich auf Ihre Hebamme zu. Und die Versorgung dort in Holland beinhaltet ja auch noch zusätzlich etwas, was ich aus meinen Ausbildungszeiten noch kenne. Damals gab es noch Wochenbettpflegerinnen, die in unserer Schule auch ausgebildet worden sind. Das ist etwas, was so völlig irgendwie hinten übergefallen ist und oder weggefallen ist, was es gar nicht mehr so gibt. Und es gibt in Holland tatsächlich auch noch solche Frauen, die im Wochenbett die Wöchnerin begleiten und für sie da sind für einige Stunden am Tag, die so ein bisschen auf die Geschwisterkinder aufpassen. Und die Hebamme hat den Überblick und wird informiert, wenn irgendwas Außergewöhnliches ist oder etwas Besorgniserregendes wäre. Aber ansonsten werden die Frauen auch in Holland noch ein bisschen anders unterstützt als bei uns.
Also, wir könnten uns durchaus ein Beispiel an Holland nehmen.
Zum Beispiel.
In Sachen Geburtshilfe, Geburtskunde.
Ja.
Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2 und mein Gast ist heute Joanna Simm, pensionierte Hebamme und Kämpferin für gute Geburtsbedingungen. Frau Simm, jetzt würde ich Ihnen gerne mal eben was schildern, was ich selber erlebt habe. Ich habe vor einigen Jahren, das sind jetzt schon 19 Jahre, was Besonderes erlebt. Da durfte ich dabei sein, als eine Freundin von mir ihre Tochter geboren hat. Ich durfte auch ein bisschen helfen. Dass ich da war, war aber anscheinend auch schon eine Hilfe. Die hat ihr Kind zu Hause bekommen und seitdem ist dieses geflügelte Wort vom Wunder der Geburt für mich keine leere Floskel mehr. Ich fand diesen ganzen Verlauf, diese Stimmung im Raum, dieses neue Leben, was da plötzlich war, so absolut magisch. Ich kann das auch gar nicht richtig beschreiben. Sie haben jetzt, glaube ich, ungefähr 1400 Geburten begleitet. Sie nicken. Gewöhnt man sich an dieses Erlebnis irgendwie und kriegt eine Routine? Oder wie haben Sie das mit dem Wunder der Geburt erlebt?
Routine ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise, wenn Sie jeden Tag in einen Kreißsaal zur Arbeit gehen. Natürlich gehört dann auch die Routine dazu. Aber spätestens, nachdem das Kind geboren war und ich das Kind dann in meinen Armen hielt, wenn ich die erste Untersuchung machte. Denn für die erste Zeit gehört es zur Mutter, wenn es ihm gut geht. Und da gehört es nicht in meine Hände. Aber dann, spätestens zu diesem Zeitpunkt, wenn ich es in meinen Händen hatte, wenn ich diesem Wesen in seine Augen geblickt habe, wenn dieses Wesen eventuell meinen Finger umfasst hat, spätestens zu dem Zeitpunkt war ich höchst berührt, war ich fasziniert und habe ich mit größter Demut vor diesen Kindern gestanden. Dieses Faszinosum, was möglich ist, dass eine Eizelle und ein Spermium zusammenkommen und ohne unser Zutun entsteht ein Mensch, der ohne technische Hilfe uns bis zum Schluss verborgen bleibt, den wir von außen spüren können. Und wenn es dann erstmal da ist und man sieht, üblicherweise, alles ist da dran. Und da liegt ein Menschenwesen, das möglicherweise mehr als 100 Jahre alt werden kann. Und nichts haben wir dazu getan. Nur aus sich selbst heraus ist dieses Menschenkind entstanden. Das war für mich eins der größten Geschenke in meinem Berufsleben.
Und immer wieder aufs Neue.
Und immer wieder aufs Neue.
Sie haben das so schön beschrieben. Und ich höre daraus auch noch mal so ein Plädoyer dafür zu vertrauen, oder? Also Demut, Vertrauen, habe ich gehört, finde ich wunderschön. Vertrauen auch darauf, dass dieses Leben sich entwickelt und dass es zur Welt kommen will?
Dass es zur Welt kommen will. Es gibt sowas wie, wenn man dem Geburtsverlauf seinen Verlauf lässt, beziehungsweise die Initiale, die das Kind aussendet, dann tatsächlich zulässt, dann scheint es so zu sein, dass wir genau wissen, wann denn unser Zeitpunkt für die Geburt da ist. Und also eigentlich den Geburtstermin auch von außen gar nicht so festlegen können. Es ist ja auch so, dass nur 4% aller Kinder am sogenannten errechneten Termin zur Welt kommen.
Das ist nicht viel.
Das ist wahrhaftig nicht viel.
Das sollte einem zu denken geben.
Ja, das sollte einem zu denken geben. Von daher, die einen kommen bis zu 14 Tagen vorher, die anderen bis zu 14 Tagen nachher. Und wir reden hier immer natürlich über den gesunden Verlauf einer Schwangerschaft.
Ich stelle mir vor, dass Sie da für Ihr Leben, für Ihr Berufsleben, aber auch vielleicht überhaupt für Ihr Leben auch ganz viel Vertrauen gelernt haben. Ist das so?
Ja, es wird schon werden. Es wird schon werden. Und die Dinge, die ich nicht verändern kann, auch mich daran nicht abzuarbeiten oder für das zu kämpfen, was man ändern kann und die Dinge anzunehmen, die man nicht ändern kann, aber auch die Weisheit zu haben, zwischen beidem zu unterscheiden.
Das glaube ich, dass das für Ihren Beruf eine ganz wichtige Fähigkeit ist, die man da entwickeln muss. Also da habe ich auch ganz großen Respekt und Hochachtung vor. Ich habe bei den Hebammen, die mich betreut haben, das war ein Team, auch immer gedacht, würde mir das gar nicht zutrauen. Also da braucht es einfach ganz viel Grundvertrauen, um diesen Beruf ausüben zu können. Das war so mein Eindruck, das hat mich sehr beeindruckt.
Wobei ich schon auch glaube, dass jede von uns in bestimmten Situationen auch ergriffen wird von höchster Aufmerksamkeit und möglicherweise auch mal mit Angst besetzt war, aber
solche Momente gibt es auch. Ne?
Die gibt es, glaube ich, in jedem Berufsleben und natürlich auch bei uns.
Dass Sie gedacht haben, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann hängt da ein Menschenleben dran.
Ja, natürlich. Na klar. Das ist die größte Herausforderung, aber auch für mich mein größtes Glück, dass ich mein Berufsleben so beenden konnte, ohne dafür an irgendeiner Stelle mich verantworten zu müssen, weil etwas geschehen ist, wo meine Aufmerksamkeit nicht hoch genug war. Das ist schon auch etwas, was ich dankbar angenommen habe.
Fehlt Ihnen der Beruf jetzt manchmal auch?
Ja, manchmal. Ja.
Ich höre es raus.
Ich habe die Arbeit auf der Wochenstation zum Schluss in meinen letzten Jahren so gerne gemacht. Und manchmal fehlt mir einfach dieses, ein Neugeborenes in den Händen zu halten, Mutter und Kind zu erleben, selbstverständlich auch den dazugehörigen Vater, wenn sie denn im Familienzimmer zusammen das erlebt haben. Aber was mir manchmal tatsächlich wirklich in meinen Händen fehlt, ist ein Neugeborenes zu fühlen, zu riechen, zu beobachten, ihm dabei zu helfen, wenn es denn beim Stillen nicht ganz so klappt, diesen Schritt dann doch irgendwie hinzukriegen, dass Mutter und Kind zusammenkommen und dieses Glückselige, was dann aus allen Augen spricht, das ist etwas, was ich manchmal vermisse.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht erzählen Sie mir noch kurz, was Sie vielleicht ja auch gefunden haben, jetzt seit Sie das nicht mehr machen können, seit Sie in Rente sind. Vielleicht gibt es da ja etwas Adäquates, ich weiß es nicht.
Ja, zumindest gehöre ich zu der Gruppe von vielen älteren Menschen, die Flüchtlingsfamilien begleiten. Und das tue ich. Ganz in der Nähe von uns wohnt eine Familie, die ich begleite. Und das ist ein sehr schöner Ausgleich, weil da noch kleine Kinder sind. Und denen zu begegnen, und da war es sogar ein ganz großes Geschenk. Bei der Geburt des letzten Kindes durfte ich auch dann dabei sein. Ich war zugelassen, durfte von Seiten der Frau mit in diesen Geburtsraum rein und habe da nochmal eine ganz schnelle Geburt erlebt. Und von daher, ja, ich habe noch jetzt eine andere Aufgabe übernommen und habe einfach weiterhin Kontakt zu einer Familie. Und das finde ich ganz schön.
Joanna Simm war das, Hebamme im Ruhestand, aber immer noch mit ganzem Herzen bei ihrem Beruf. Sie war heute mein Gast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und wenn Sie unser Gespräch noch einmal hören möchten, gucken Sie im Internet unter Bremen 2. Wenn Sie dann ein wenig runterscrollen, dann finden Sie da unsere Gesprächszeiten. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Simm. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Burlage.
Bremen 2 – Gesprächszeit.